Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Und dazu begrüßt sie ganz herzlich Katrin Heisen. Schönen guten Morgen wünsche ich. Hänsel und Gretel, Kain und Abel, Romulus und Remus, Erika und Klaus Mann, Jerome und Kevin, Prinz Boateng, das sind alles Geschwister. Um Geschwister soll es heute nämlich gehen in den kommenden 2 Stunden. Geschwister, das können sehr vertraute, liebe Menschen sein. Es können aber auch erbitterte Rivalen sein. Eins ist jedenfalls ganz sicher, Geschwister sind Lebensbegleiter. Selbst wenn man sich von ihnen lossagt, so verschwinden sie doch nie ganz. Und wenn es gar keine Geschwister gibt, wenn man Einzelkind ist, dann ist das ja häufig auch ein Thema. Ich bin also ganz gespannt auf Ihre Erfahrung, auf Ihre Erlebnisse mit Geschwistern, auf Ihre Gedanken zu Geschwistern. Rufen Sie an unter der 0800 2254 2254 oder beteiligen sich per Facebook oder E-Mail gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Meine Gäste, die wir eingeladen haben und die sich intensiv mit dem Thema Geschwister beschäftigt haben, ist beispielsweise der Entwicklungspsychologe, Pädagoge und Familienforscher Hartmut Kasten. Von ihm stammt das Buch, ist quasi schon ein Klassiker, Geschwister, Vorbilder, Rivalen, Vertraute, gerade in der 6. Auflage erschienen. Er ist emeritierter Professor am Staatsinstitut für Frühpädagogik in München und dort sitzt er auch im Studio. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Und mir gegenüber die Journalistin und Autorin Susanne Sitzler. Sie haben auch ein Buch geschrieben, Frau Sitzler, Geschwister, die längste Beziehung des Lebens. Ich grüße Sie ganz herzlich hier im Studio.
Schönen guten Morgen.
Susanne Sitzler, wichtige Grundlage in Ihrem Buch waren die eigenen Geschwistererfahrungen. Sie vergleichen und unterfüttern dann so solche Schilderungen mit der Forschungsliteratur, die Sie gesichtet haben. Die eigene Geschwistererfahrung haben Sie reichlich, würde ich mal sagen. Dröseln Sie mal Ihre Geschwisterverhältnisse auf. Die sind nämlich sehr umfangreich.
Das stimmt. Ich hatte tatsächlich am Anfang, als ich mich mit dem Thema beschäftigte, als ich gefragt wurde, ob ich das schreiben will, musste ich erstmal überlegen, wie viele Geschwister ich überhaupt habe. Das kommt daher, dass ich in einer Patchwork-Familie aufgewachsen bin und die aber nicht alle zeitgleich sozusagen in meinem Leben waren, die Geschwister. Ich habe eine leibliche Schwester, die 10 Jahre älter ist als ich. Das heißt, die war fast schon aus dem Haus, als ich ein Kind war. Dann bin ich aufgrund der Scheidung meiner Eltern und der Wiederverheiratung meiner Mutter bin ich mit 2 Stiefbrüdern aufgewachsen, die aber ihrerseits Adoptivkinder waren. Das kam noch so als kleiner Dreh dazu. Und später hat mein Vater sich auch noch mal verheiratet und hat seinerseits wieder 3 Kinder bekommen, die dann meine Halbgeschwister waren, die aber oder immer noch sind. Und die aber eine ganze Generation jünger sind als ich.
Ach, die sind dann tatsächlich fast 20 Jahre jünger,
ja,
als
genau.
Sie, ja? Ah, ja,
genau.
Sie sind, das heißt, jüngere Schwester, Sie sind ältere, sehr viel ältere Schwester, Sie sind leibliche Schwester, Sie sind Halbschwester, Sie sind Stiefschwester. Mhm. Also alle diese ganzen Worte, benutzen Sie solche Worte eigentlich für sich? Oder sagen Sie, wenn Sie sagen, ich habe Geschwister, sagen Sie dann, ich bin Schwester? Oder sagen Sie eben diese Unterscheidung?
Das hängt von der Situation und natürlich auch von Gesprächspartnern ab.
Und so jetzt, für sich selber?
Für mich selber unterscheide ich es eigentlich. Und zwar einfach sozusagen wegen der Ordnung, um selber, das sind ganz unterschiedliche Kontexte. Und damit ich mir selber auch klar mache, das sind ja sehr, jedes ist eine individuelle Beziehung und jede Beziehung hat sozusagen Namen. Und einfach um auch, vielleicht auch um den Leuten Recht oder, also nicht Unrecht zu tun, indem ich sie falsch benenne sozusagen.
Ist das eigentlich für die Innigkeit der Beziehung, ist da die Blutsverwandtschaft maßgeblich? Wie haben Sie das erlebt?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich selber habe es so erlebt, dass ich tatsächlich merke, dass es für mich eine Rolle spielt, ob meine Schwester ist meine Schwester. Wir verstehen uns, wie sich Schwestern verstehen, mal besser, mal schlechter. Aber wir haben so eine bestimmte Art von Verwandtschaft, die ich wahrnehme oder die ich zumindest glaube wahrzunehmen. Das ist aber ein Thema generell bei Geschwistern, dass man halt sehr viel drauf projiziert, auch auf diese Vorstellung, was ein Geschwister ist. Und meine kleinen Halbgeschwister, da besteht eine relativ große Familienähnlichkeit, einfach optisch. Und das nehme ich ganz stark wahr und fühle mich allein schon dadurch ihnen verbunden.
Das war wahrscheinlich dann auch komisch, im Alter von eben 20 dann plötzlich so kleine Geschwister zu bekommen, die da einem auch noch ähnlich sehen, oder? War das?
Ja gut, als Baby haben sie noch nicht ähnlich.
Ja, genau.
Aber ja, wie immer, Geschwister, die ins Leben kommen, sind, glaube ich, immer komisch, egal ob man 20 Jahre auseinander ist oder nur ein Jahr oder zwei Jahre.
Haben Ihre Eltern Sie eigentlich vorbereitet jeweils auf die Geschwister, also auf die Halbbrüder, zu denen Sie gezogen sind, auf die Stiefbrüder, zu denen Sie gezogen sind oder auf die Halbbrüder, die dann geboren wurden? War da irgendwie...
Naja, ich wusste schon, dass das kommen wird, aber man weiß es ja nie, was das genau bedeutet. Und es war tatsächlich, als dann die Halbbrüder kamen, das war, also der erste von den Kleinen war ein Junge und das war auch der erste Sohn meines Vaters. Und das war schon eine also habe ich dann selber gemerkt mit 22, dass das merkwürdig ist, weil ich dachte, der war noch so die Generation, wo man auch so traditionelle Vorstellungen hatte und da kommt jetzt plötzlich ein Bruder, nachdem er vorher Mädchen hatte, wo ich dachte, hoffentlich ist das jetzt nicht so ein Gefühl.
Tatsächlich?
Ja.
Also,
das
hat mich selber überrascht. Also, dass Sie so eine Art Bedrohung oder sowas gefühlt haben?
Im ersten Moment oder bevor er da war, war das tatsächlich so, als man wusste, es wird ein Junge. Das hat mich selber sehr erstaunt, weil ich selber nicht in diesen Kategorien denke. Als das Baby dann aber da war, war ganz klar, das ist ein kleines, niedliches Baby und mein kleiner Bruder und das ist toll. Also das war nichts Schlechtes dann.
In München zugehört hatten Carsten natürlich die ganze Zeit. Sie haben zwischendrin auch mal gelacht, habe ich gehört. Sie haben sich jahrelang über Geschwisterbeziehungen, Sie haben darüber geforscht. Haben Sie selber auch Geschwister, Herr Carsten?
Ja, ich habe einen jüngeren Bruder.
Einen jüngeren Bruder, der mit dem Sie, wie würden Sie Ihr Verhältnis?
Der hat den Kontakt zu mir abgebrochen.
Oh, das ist dann...
Aber ich habe jetzt durch mühsame Detektivarbeit herausgebracht, dass er mir nicht mehr grollt.
Ach so, vielleicht hört er uns
ja zu. Er hielt das vor ungefähr 10 Jahren her. Da hatte er aus seiner Wahrnehmung total nachvollziehbar das Gefühl, dass ich als älterer Bruder immer noch die alten Familienrituale, die ihn als kleinen, unmündigen, dem man viel Mitgefühl, viel Verständnis entgegenbringt, aber irgendwo auch nicht ganz für voll nimmt, dass er so nach wie vor weiter behandelt wird und hat dann gesagt, finito, ich muss mein eigenes Leben leben, ich muss mich frei machen und dann ist das halt von einem Tag zum anderen Schlussstrich und so vollzogen worden. Ich bin jetzt aber, ich habe ihm einen langen Brief geschrieben, nach diesen vielen Jahren, zuversichtlich, dass ich vielleicht doch nochmal von ihm ein Lebenszeichen bekomme und sei es eine Karte zu Weihnachten oder über irgendein Postillon eine Nachricht, dass das schon soweit okay ist und dass er gut drauf ist und dass es ihm gut geht und dass er ein glückliches und erfülltes Leben lebt.
Ist das eigentlich, wenn man wie Sie sich beruflich die ganze Zeit und forschend mit diesen Themen, auch ja gerade Rollenzuweisungen in Familien, Rollenübernahmen von Geschwistern, älterer, jüngerer und so weiter, wenn man da die ganze Zeit drüber forscht und es einen dann auf diese Art und Weise ereilt, ist es ja doch nochmal was ganz anderes, oder?
Das ist wahr, da hat man nochmal eine ganz andere Art von Betroffenheit. Ich muss dazu sagen, dass ich schon wesentlich länger diese Claims beackere, Geschwister und Einzelkinder und da rauf und runter mich kundig gemacht habe, auch eigene Untersuchungen durchgeführt habe. Aber wenn es einen dann persönlich ereilt und man steht dann irgendwo mit seinem ganzen Fachwissen und seinem ganzen auch so über Einzelfälle und besondere Situationen vorhandenen Informationen eigentlich tropfnass da und weiß gar nicht, wie man sich jetzt, Münchhausen hat es ja geschafft, an eigenen Zöpfen aus dem Sumpf gezogen, aber ich krieg das nicht hin.
Naja, Sie haben auf jeden Fall da einen Brief geschrieben, wer weiß, wie das weitergeht. Wenn man mich jetzt beispielsweise, ich habe auch zwei Geschwister, fragen würde, hast du dich mit deinen Geschwistern immer verstanden? Man kann das ja eigentlich auch gar nicht so mit einem pauschalen Ja oder Nein beantworten. Wir haben uns unterstützt gegenseitig, gegen unsere Eltern, wir haben uns verbündet, wir haben uns aber auch gestritten, geschlagen, vertragen. Dieses Streiten unter Geschwistern. Eltern denken ja manchmal, oh Gott, können die sich nicht mal endlich verstehen? Was bedeutet dieses Streiten unter Geschwistern, Herr Carsten?
Ja, Streit ist lebensnotwendig. Es hat sich so ein bisschen in der Geschwisterforschungssprache eingebürgert, da von sozialem Trainingscamp oder von Spielwiese, auf der die Geschwister, so recht und schlecht sich begegnen, Kompromisse aushandeln können, aber auch, und da kann ich dann an die Adresse der Eltern, gerade wenn die Kinder wie Hund und Katze sind, und das passiert in schöner Regelmäßigkeit, gerade in der frühen Kindheit, sagen, langer Geduldsfaden bitte. Lass die streiten, das ist ein Camp, die müssen streiten, die werden halt groß in einer Konkurrenz- und Leistungsgesellschaft. Und wenn sie nicht streiten, lernen, ja, wie sollen sie dann gerüstet sein fürs Leben?
Das heißt, eingreifen würden Sie also in den Streit und immer schlichten wollen, da würden Sie abraten von?
Nur wenn in schöner Regelmäßigkeit, meinetwegen das Jüngere, ob sie unterliegt oder das Ältere vielleicht immer wieder aufgefordert wird, jetzt reiß dich zusammen, musst doch nicht immer mit deinem kleinen Bruder und so. Also wenn da so Strickmuster, die ungut sind für die Chemie in der Beziehung zwischen den Geschwistern, wenn sich die abzeichnen, dann würde ich behutsam versuchen, gegenzusteuern. Und da habe ich auch eigentlich die Erfahrung gemacht, wenn da so ein bisschen die vergiftete Situation so da ist zwischen den Geschwistern, dass dann Gespräche, so Roundtable am runden Tisch sich einfach mal begegnen und offen austauschen, gerade über das, was so im Alltag passiert, an alltäglichen kleinen Nicklichkeiten, die man sich vielleicht gar nicht selbst eingesteht, aber die sich dann, wenn sie sich anhäufen, unterschwellig anhäufen, möglicherweise irgendwann wie eine Tretmine entladen.
Ja.
Und dann steht man plötzlich da vor Scherben und kann die nicht mehr gescheit kitten. Also von daher lieber dranbleiben am Alltag und an dem, was so im Alltag schiefläuft. Und da, wie gesagt, sollten die Eltern durchaus dann, wenn eines immer wieder den Kürzeren zieht oder eines immer wieder dann Schutz bei der Mama sucht, dann sollten sie eingreifen.
Frau Sitzler, Sie haben jetzt erlebt, also dass da zwei Familien zusammengeführt wurden. Also Sie sind dann in das Haus, glaube ich, des neuen Mannes Ihrer Mutter gezogen, Ihres Stiefvaters dann, und dann waren da zwei Brüder. Haben da die Eltern eigentlich so, da musste man ja besondere Vermittlungs-, denn das waren ja quasi fremde Kinder, die plötzlich waren das Ihre Brüder. Haben die da besondere Vermittlungsarbeit leisten müssen oder es getan?
Müssen, hätten sie es wahrscheinlich können oder sollen, getan, wurde es nicht so sehr, was, glaube ich, daran liegt, dass damals in den 70er Jahren oder ganz früher 80er Jahre in der Schweiz, das einfach noch ein überhaupt nicht gängiges Familienmodell war. Das war noch so die Zeit, da hat man halt einfach gesagt, okay, jetzt haben wir uns hier zusammengefunden und wir versuchen so schnell wie möglich zu tun, als wäre alles normal. Und das wurde da schon also ins kalte Wasser geworfen. Das hat bei manchen Situationen gut funktioniert, bei anderen nicht so. Mhm. Aber wie Herr Kasten sagt, es ist ein Trainingscamp. Jede Familie ist immer ein Trainingscamp. Man, indem man es tut, findet man halt raus, was funktioniert. Und so war es da auch. Also ich würde jetzt unterm Strich sagen, es war schwierig. Also ich aus meiner Sicht sind Patchwork-Familien immer schwierig. Aber das wäre es wahrscheinlich auch gewesen, wenn man das kommentiert und moderiert hätte. Es hätte vielleicht ein paar Kanten weniger gegeben. Aber das Grundproblem, Menschen, wie Sie sagen, die sich fremd sind, einfach zusammenzuwürfeln, das ist nicht so leicht, wie man sich
erträumt.
Erträumt oder meist auch erträumen wünschen sich würde, wenn man einen neuen Partner findet.
Herr Kasten, gerade dieses Paradebeispiel Frau Sitzlers zusammengewürfelter Familie. Familien verändern sich. Erkenntnisse der Geschwisterforschung fußen doch aber eher auf diesen klassischen Vater, Mutter, sage ich jetzt mal zwei, drei Kinderfamilien, oder? Haben die denn die Erkenntnisse eigentlich noch Bestand oder müssen sie da ständig alles über den Haufen werfen?
Nee, das ist schon so, dass die Geschwisterforschung sich auch über diese Kernfamilie hinaus viele Gedanken gemacht hat, auch viel geforscht hat über das, was sie besondere Geschwisterbeziehungen nennt. Und da gehören zum Beispiel auch Zwillings-, Mehrlingsbeziehungen, Altersabstand null, ne, dazu. Aber auch typische Patchwork-Geschwister, also Stief- und Halbgeschwister oder Adoptiv- und Pflegegeschwister. Darüber gibt es Forschung. Man kann auch jetzt sehr schwer, aber ich versuche es mal holzschnittartig zu vereinfachen. Die allermeisten Kinder in Patchwork-Familien versuchen sich so ein bisschen, und die Eltern tun dann auch in der Regel das ihre dazu, in Richtung ganz normale Kernfamilie hinzuentwickeln. Das heißt, je länger man, in der Regel dauert das mindestens 2 Jahre, bevor dann sowas wie ein Gefühl von Zusammengehörigkeit herangewachsen ist. Aber es passiert eigentlich, dass da so peu à peu und allmählich, manchmal dauert es bis zu 5 Jahren, manchmal ist es auch gar nicht möglich, weil die sich eben so verschieden und auch vom Altersabstand her überhaupt nichts mehr zu sagen haben. 20 Jahre Altersabstand, das ist
ja
entweder eine eine Ersatzmama für die jüngeren Geschwister oder von den kleinen Geschwistern aus gesehen, so ein Ersatzelternteil, ne?
Oder so eine Art Tante.
Ja, oder Tante, genau.
Unterschiedlichste Modelle, die wahrscheinlich auch unsere Hörer zu Hause vorfinden, unterschiedlichste Familienmodelle. Hartmut Kastner und Susanne Sitzler, also als Experten zum Thema Geschwister, Sie als Experten zu Hause hier in unserer Sendung Geschwister. Wie beeinflussen Sie unser Leben? Unter der 0800 2254 2254 erreichbar. Und jetzt, wenn ich die Telefonleitung hier erwische, dann habe ich am Telefon die erste Hörerin, die ich begrüßen möchte, nämlich Britt Anger. Schönen guten Morgen, Frau Anger.
Ja, guten Morgen.
Sie haben Geschwister oder sind Sie Mutter von Geschwistern? Was ist Ihr Thema?
Also ich habe auch Geschwister, einen Bruder, aber ich bin Mutter von zwei Geschwistern. Und ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, unser großer Sohn, jetzt 21 Jahre, hat sich immer schon ein Geschwisterkind gewünscht. Ich wollte dann beruflich wieder durchstarten sozusagen, war ein bisschen skeptisch, weil der Große war auch ein bisschen schwierig als Kind. Und wir haben uns aber dann doch dazu entschieden und aus heutiger Sicht die beste Entscheidung.
Wie lang war der Unterschied, also wie groß war der Altersunterschied zwischen den Kindern? Oder ist der? Sieben?
7 Jahre und beide jung.
Und das heißt, wie ist es dann so, wie haben die beiden sich, also hat der Große, ist der dann so glücklich gewesen, wie es er sich erst erträumt hatte?
Ja, also tatsächlich ist nie der Zeitpunkt eingetreten, wo es dann eine Rivalität gab oder ja, wo er sich gewünscht hätte, den kleinen Bruder nicht zu haben. Das ist bis heute so. Also sobald der Große oder der Kleine erscheint, ist die Freude riesig. Und auch das, was vorhin angesprochen wurde, dieser Streit, der da irgendwie ja auch dienlich ist und ausgefochten werden sollte im Leben. Ich hoffe, sie sind trotzdem gut gerüstet. Der kommt wirklich, ganz ehrlich, kaum vor. Und das ist vielleicht auch in dem begründet, dass sie natürlich sehr unterschiedlich sind. Wir haben einen Musiker, der auch sehr erfolgreich in dem Bereich ist und einen Sportler, der Leistungssport betreibt. Also das sehr unterschiedlich und was man wirklich sagen muss, dass sich das eben sehr befruchtet, ne? Dass der eine auf einmal dann Interesse an dem anderen hat, was er vorneweg selbst nie als eigenes Interesse angesehen hat.
Ja. Das heißt, die beziehen sich auch aufeinander, auf die unterschiedlichen Interessen, die werden dann quasi über den Bruder mit ins eigene Leben geholt?
Genau, ja, also da bin ich der festen Überzeugung, dass unser Musiker zum Beispiel sich niemals für Sport interessiert hatte, schon gar nicht für Fußball, aber das hat sich eben total dadurch verändert und ja, also das eine tolle Sache.
Ich würde gerne so ein paar Aspekte, die Sie jetzt genannt haben, vielleicht an Herrn Kasten mal weitergeben. Herr Kasten, dass da keine Rivalitäten, weil wir ja diese Spielwiese, so haben Sie es, glaube ich, genannt, und das Ausfechten als etwas Notwendiges, bei einem Altersabstand von 7 Jahren, ist das vielleicht der Grund, warum da erstmal so Streitigkeiten vielleicht gar nicht so aufkommen?
Sie treffen den Nagel auf den Kopf. Also man kann in schöner Regelmäßigkeit nachweisen, dass wenn ein enger Altersabstand vorliegt, darunter versteht die Geschwisterforschung 2 Jahre und weniger, und das gleiche Geschlecht, dann ist sehr viel Rivalität, zum Teil wirklich ein Hauen und ein Stechen und Eifersucht um die Liebe und Zuwendung der Eltern. Da kann es wirklich richtig Zoff im Kinderzimmer geben. Wenn der Altersabstand so groß ist, über 6 Jahre, das sind große Altersabstände, dann geht es ganz relaxed zu. Dann können die auch voneinander sehr viel profitieren, können sich austauschen, der Musiker mit dem Sportler, und gegenseitig befruchten. Das sind eigentlich ideale Altersabstände, wenn man ein entspanntes Elternhaus haben möchte.
Frau Sitzler, Sie haben so ein bisschen skeptisch jetzt eben gerade geguckt.
Nicht direkt skeptisch. Hingegen erinnere ich mich so an meine Eigenerfahrung, eben mit einer Schwester, die 10 Jahre älter ist, wo ich sagen muss, ich würde das nicht unbedingt als relaxed empfinden, als jüngere Schwester, weil es einfach ein wahnsinniger Abstand ist. Das heißt, man hat überhaupt gar keine Chance, nicht immer, ich sage es jetzt ein bisschen übertrieben, immer über Jahre die Unterlegene zu sein. Einfach weil man gegen jemanden, der so viel älter ist und so viel mehr schon kann, erstmal nicht ankommen kann. Und das setzt natürlich dann auch Kräfte frei und ehrgeizfrei als Mögliche. Aber erstmal, also das Wort entspannt, so würde ich es nicht unbedingt.
So ist Ihre Erfahrung nicht.
So ist meine Erfahrung nicht, aber
ja,
das ist natürlich sehr
individuell. Das ist das Interessante. Entschuldigung, dass ich mich da jetzt so in die Bresche werfe. Die Einzelfälle sind in der Regel Ja, besondere Fälle. Und da
Ja.
kann es bei ihm mal ganz anders zugehen als das, was man, ich bin ja, verstehe mich als Mainstream-Forscher. Ich berichte über Geschwisterbeziehungen, so wie sie sich in schöner Regelmäßigkeit verallgemeinerbar halt im Alltag abspielen. Das aber immer wieder zum Beispiel aufgrund ja, genetischer Konstellation oder aufgrund von bestimmter Behandlung von Seiten der Eltern. Da kann ich nur immer wieder meinen pädagogischen Zeigefinger erheben, wenn die Eltern etikettieren und sagen, Jüngeres, Älteres und dann auch ein bisschen so gegeneinander ausspielen. Nimm dir mal ein Beispiel am großen Bruder und so. Oh, dann wird Gift hineingeträufelt in die Beziehung zwischen den Geschwistern. Mich wundert jetzt, Frau Sitzler, Sie berichten 10 Jahre Altersabstand. Und trotzdem so ist es ein Stachel in so ein Dorn und irgendwo so eine kleine, Wunde da in Ihnen. Das muss schon ein ganz besonderer Fall sein.
Wobei das heute auch nicht mehr so ist. Das waren so die Jahre der Pubertät. Und als Kind war das natürlich auch nicht
Aha.
so. Da ist eine so viel ältere Schwester eher eine Art Ersatzmutter. Aber so in den Jahren, wo man sich halt eben auch selbst seinen Platz zu erkämpfen versucht und merkt, da
Ah
ist jemand,
ja.
der kann es halt immer schon oder der hat auch viel mehr Deutungshoheit, der hat mehr Autorität sozusagen.
Frau Anger, wie haben Sie das bei Ihren Söhnen, da dieses gerade so auch der Jüngere hat dem Älteren nachgeeifert oder wenn das in so großer Harmonie bei Ihnen ablief, wie haben Sie das noch in Erinnerung?
Also das muss ich sagen, ich glaube, da haben Sie vollkommen recht. Es ist halt einfach eine Charaktereigenschaft, ne? Dass unser großer Sohn wirklich ein sehr ausgeglichener Mensch ist und deswegen eben auch nie so den Stärkeren herausgespielt hat. Vielleicht im ganz kleinen Alter, oder also so 7 war, kam das vielleicht schon eher nochmal zum Tragen,
Als
aber
die Kinderzimmertür zu
nie
war.
eskaliert. Ja, genau. Aber ansonsten, ja, würde ich sagen, das ist eine Charaktersache. Und dass eben keine Rivalität aufgetreten ist, das ist eben auch, dass die Interessenslagen so unterschiedlich sind. Ne? Ich glaube, wenn da die gleichen Hobbys oder so das zum Tragen kommt, dann ist es natürlich schon anders. Ne? Dann wird schon
Ja, das ist
geschaut,
mehr
was macht der
Konkurrenz.
Große. Genau, also wenn das muss man auch sagen, in dem Moment, wo der Zweite geboren ist, war ja der Erste, hat ja schon seine Entwicklung sozusagen genommen und hat seine Anerkennung und war jetzt auch schon nicht mehr so von uns abhängig, sage ich mal, hat seinen eigenen Freundeskreis, wie gesagt, sein Umfeld ja schon selbst gehabt. Ne? Ich denke, der Altersunterschied ist ja schon ein bestimmtes Kriterium und auch die charakterlichen Eigenschaften natürlich.
Frau Anger, danke schön für Ihren Anruf. Das waren interessante
Gerne.
Dinge, die Sie hier eingebracht haben. Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen noch. Und jetzt begrüße ich am Telefon Jutta Löw. Schönen guten Tag, Frau Löw.
Ja, guten Tag. Ich bin Jutta Löw aus Berlin. Und rufe auch an, weil das Geschwisterthema für mich immer ein zentrales Thema in meinem Leben war. Ich komme aus einer Alkoholikerfamilie und bin das älteste Kind. Also, und dann habe ich noch zwei Brüder, die jeweils im Abstand von 2 Jahren geboren wurden. Und in frühester Kindheit hatte ich ein sehr inniges, also wirklich sehr inniges Verhältnis zu meinen Brüdern. War auch so ein bisschen die Ersatzmutter für beide, vor allen Dingen zu dem jüngsten Bruder. Der mittlere Bruder hat sich irgendwann sehr zurückgezogen, also der hat sich den Konflikten verweigert. Aber ich hatte ein so inniges Verhältnis zu meinen zwei Brüdern früher in der Kindheit. Das hat sich leider sehr, sehr verändert. Wir sind größer geworden, jeder hat auf seine Art und Weise die Probleme, die aus so einer Suchtfamilie entstehen, auf seine eigene Art und Weise bewältigt. Und während meine zwei Brüder also sich nie irgendwie professionelle Hilfe geholt haben, habe ich das gemacht, also mit verschiedenen Therapien. Und ich glaube, da sind die Wege auseinandergelaufen.
Ja, als
Also,
Kinder haben Sie da wahrscheinlich auch zusammenhalten müssen, oder?
ja, richtig, genau. Da war der Zusammenhalt da, auf jeden Fall. Und ich glaube, ich habe auch meine zwei Brüder irgendwann sehr gestresst, also weil ich wollte
Inwiefern?
immer reden, ich wollte immer über die Dinge von früher reden und also das, was eben auch schon gefallen ist, dieses Wort Streitgespräche. Also wenn ich irgendwelche Gespräche führen wollte, wurden die immer abgelehnt. Und da gab es auch zwischendurch schon mal Phasen, wo wir gar keinen Kontakt hatten. Aber ich bin immer diejenige gewesen, die versucht hat, den Kontakt wieder aufzunehmen, auch mit einem Brief oder. Aber jetzt ist es so, dass mein jüngster Bruder also wirklich gesagt hat, er möchte nie wieder mit mir einen Kontakt haben. Das ist für ihn klar. Warum, wieso, weshalb, kann ich gar nicht genau begründen. Also da verschließt er sich ein bisschen den Argumenten. Und mein mittlerer Bruder, der macht auch seit ungefähr 8 Jahren gar keinen Versuch mehr mit mir irgendwie. Und das ist natürlich unheimlich traurig, ja.
Weil Sie eigentlich gerne den Kontakt weiter hätten eben, ne?
Ja.
Herr Kasten, haben Sie, wenn Sie so unterschiedlichste Familien, auch gerade Familien, in denen es sehr schwierig war für die Kinder in der Kindheit, ist das vielleicht sogar ein typisches Muster, sich danach vielleicht doch lieber auf sich selbst zu beziehen?
Nein. Entschieden nein. Also es ist sogar eher ungewöhnlich. Häufiger spielt es sich so ab, dass die Geschwisterbande dann ein Stückchen relative Autonomie mit Blick auf die Eltern so über die Jahre erkämpft und auch enger zusammenwächst. Ich zitiere da gerne die Kinder von, wie ist das Konzentrationslager in Tschechien?
Ja.
Theresien. Theresienstadt. Dort die Kinder waren wie leibliche Brüder und Schwestern, weil sie sich gegen die Bedrohung, die von außen kam, irgendwo abschotten mussten und weil sie dadurch eine ganz enge Chemie untereinander aufgebaut haben. Mich wundert jetzt, Frau Löw, Sie berichten, dass Ihre Brüder völlig auf Distanz gegangen sind, dass Sie sich immer bemüht haben, ein bisschen wieder, was ich auch toll und wichtig und wertvoll finde, den Kontakt zu halten. Mhm. Ich sehe da so ein wenig auch das klassische Geschlechtsrollenstereotyp, was da so hervorblinkt. Frauen tun sich leichter, sich zu öffnen. Schwestern haben es leichter, über ihre Empfindungen zu reden, im Hinblick auf die Eltern, im Hinblick auf die Geschwisterbande. Brüder, gerade so junge Männer, die ziehen sich oft in sich zurück, tun sich unheimlich schwer mit dem sich öffnen. Mhm. Gerade so junge Frauen, die eine engere Beziehung zu ihrem Lebenspartner sich wünschen, stehen da manchmal im Regen, werden im Stich gelassen, weil die Hunde sich einfach nicht öffnen können, weil die es nicht gelernt haben, ihre weichen und zarten Empfindungen in Sprache zu bringen. Mhm. Die können es nicht.
Ich hatte auch mal so eine große Hoffnung, als wir uns mal zu dritt wirklich an den Tisch gesetzt haben und ich war auch so sehr daran interessiert, nochmal zu erfahren, wie jeder meiner Brüder bestimmte Situationen in der Kindheit erlebt hat. Aber es kam nicht zustande, weil mein jüngster Bruder sagte, er möchte auf keinen Fall, auf gar keinen Fall noch irgendwie was aus der Kindheit, also er möchte, also so diese Verdrängungsgeschichte, nein, nur Blick nach vorne, wir gucken nur nach vorne. Und mein mittlerer Bruder genauso. Und da war ich so eingeschüchtert wieder, dass ich dachte, um Gottes Willen, kein Streit, kein Stress. Also passt du dich an. Aber es war, ich fand es von meinem Gefühl her einfach, natürlich nützt es niemandem was, immer nur in der Vergangenheit zu fühlen. Darum geht es gar nicht. Aber vielleicht noch mal so eine Innigkeit zu schaffen.
Frau Sitzler hat jetzt hier die ganze Zeit mit dem Kopf genickt. Frau Sitzler, was würden Sie?
Ich sehe da noch ein anderes Motiv, also sowohl jetzt aus den vielen Gesprächen, die ich fürs Buch geführt habe, aber auch aus meiner eigenen Geschichte, dass es manchmal natürlich auch, man ist ja sehr stark geprägt, wenn man in einer nicht optimalen Situation aufwächst, auch von der Rolle, die man dazugeschrieben bekommt, auch vielleicht als älteres Geschwister, auch als jüngeres Geschwister, man wird in einem dysfunktionalen System dann auch festgelegt auf eine Rolle. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass, also ich bin als junge Frau ganz weit, 1000 Kilometer weggezogen von zu Hause, einfach um schon mal räumlich aus diesem System raus zu sein. Ich habe nicht einen Kontakt abgebrochen, aber ich habe diese Distanz gebraucht, um eine neue Rolle für mich zu finden. Unter anderem, also jetzt in meinem Fall, auch die nicht mehr nur, in Anführungsstrichen, diese junge Schwester, jüngere Schwester zu sein, die irgendwie nichts gebacken kriegt, sondern um meinen eigenen Raum zu finden. Und umgekehrt weiß ich aber auch von vielen älteren Geschwistern, aber jetzt in meinem eigenen Fall auch von meiner Elternschwester, dass für sie die Rolle, die ihr zugeschrieben gewesen war, vielleicht genauso wenig erfüllend war und auch sie sich daraus ein Stück weit zurückziehen musste, um sich selber als eigene Person, die nicht in erster Linie Schwester ist oder vielleicht auch Erfahrungen in einer dysfunktionalen Familie gemacht hat, ausleben zu können. Dass das einfach, dass man ein neues Spielfeld erstmal braucht.
Da haben Sie jetzt ein großes Feld aufgemacht, was ich sehr interessant finde, Frau Löw, nämlich das auch der Rollenzuweisung. Über das sprechen wir, glaube ich, gleich nochmal. Frau Löw, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf.
Noch einen Satz zum Abschluss sagen. Ja? Noch einen Satz wollte ich sagen, dass ich natürlich jetzt keinen Versuch mehr machen möchte. So der Kontaktaufnahme. Und sind Sie noch da?
Ja.
Ja, und dass ich das trotzdem sehr traurig finde. Ja, also so. Und ob es jetzt sinnvoll ist, darauf zu warten, dass einer meiner Brüder vielleicht doch mal nochmal den Kontakt aufnimmt, aber das halte ich für sehr zweifelhaft. Nach so vielen Jahren.
Wahrscheinlich haben Sie auch jetzt tatsächlich keine andere Möglichkeit, als es zu akzeptieren. Danke, dass Sie uns daran haben teilhaben lassen, an diesen Konstellationen. Danke, Frau Löw.
Ja, tschüss.
Und jetzt begrüße ich am Telefon jemanden, ihren Namen nicht sagen möchte. Schönen guten Morgen. Ja, weiß man natürlich nicht, wer angesprochen ist. 7 Geschwister lese ich hier. Ist der Jüngste.
Okay, ich rufe nachher nochmal an. Ich habe mir jetzt anders auf Leitung. Ja, hallo?
Ah, Sie waren doch am Telefonieren. Schönen guten Tag. Jetzt sind Sie auch im Radio. Sie haben eine ganze... Sie haben 7 Geschwister und rufen deswegen, nehme ich an, in der Geschwistersendung an. Sie haben vielfältige Erfahrungen mit Geschwistern.
Ich wollte dazu einfach nur sagen, dass Eltern... also sehr Acht geben sollten, wenn sie viele Kinder haben, dass man das Zusammengefügigkeitsgefühl unter Geschwistern, dass man das pflegen sollte. Weil wenn man 7 hat, wenn man 8 Kinder hat, man muss sich das vorstellen, dann muss man die Ressourcen, die man hat, durch 10 Leute teilen.
Ist das bei Ihnen offenbar etwas, was Sie bei Ihren Eltern vermisst haben? Da ist das Zusammengehörigkeitsgefühl nicht entstanden?
Ich würde sagen, da sollte man darauf Acht geben, weil es ist ja ganz klar, wenn 10 Geschwister da sind, dann muss man das, was man hat, durch 10 teilen. Und das dann in dem Sinne ist nicht so einfach dann in dem Sinne. Und da muss man dann natürlich heute auch mal noch gucken, dass die Geschwister gut miteinander auskommen, weil die Eltern sind irgendwann mal nicht mehr da.
Ja.
Aber die Geschwister, die haben sich länger untereinander. Und wenn man dann das Glück hat, unter Umständen, mit den Geschwistern sein Leben lang gut auszukommen, dann ist das doch was Wunderbares.
Ist das bei Ihnen der Fall? Kommen Sie mit Ihren Geschwistern gut aus?
Ja, man muss einfach sagen, es kann nicht anders sein, als es gemischt ist.
Mhm.
Jeder Mensch, also auch unter Geschwistern ist man verschieden, hat eine andere Altersstufe, ist eine andere Generation, hat andere Interessen und man ist natürlich, je nachdem, wie man so ist, dann ist man vielleicht den anderen oder den einen oder anderen zu sehr verschieden. Und je älter man wird, ist natürlich auch so, dass der Kontakt sich nicht so sehr fliegen lässt, weil jeder seine eigene Familie hat.
Erfahrung auch.
Und deswegen finde ich, ist es wichtig, dass Eltern, wenn sie halt so viele Geschwister haben, sehr darauf gucken. Ist natürlich auch eine Frage, ob Eltern einen Blick drauf haben können. Deswegen sage ich das, dass sie drauf gucken, dass die Geschwister untereinander als Geschwister geschwisterlich aufpassen, sich umeinander kümmern, weil das ist dann was man dann fürs ganze Leben hat.
Dankeschön. Also Appell an eben den Zusammenhalt in der Familie, der durchaus auch von den Eltern hergestellt werden muss. Ich begrüße jetzt sehr herzlich am Telefon Juma. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Du bist 12, lese ich.
Ja.
Und?
Ich habe 4 Geschwister.
Mhm.
Ich habe einen großen Bruder, der ist 6 Jahre älter als ich. Und eine große Schwester, die ist auch 6 Jahre älter als ich. Sind aber keine richtigen Geschwister, aber mein Bruder kommt von meiner Mama und meine Schwester kommt von meinem gleichen, also wir haben den gleichen Vater. Mhm. Und dann habe ich noch eine große Schwester, die ist jetzt 15. Wir beide haben auch den gleichen Vater. Und dann habe ich noch eine kleine Schwester, die ist 3 und die hat mit mir auch den gleichen Vater.
Du hast also ganz unterschiedliche, also Geschwister, zu denen du ganz unterschiedlich stehst, wenn man das mal so, wie du das jetzt beschrieben hast, schildert. Und wie fühlst du zu deinen Geschwistern? Ist das eigentlich egal, ob die jetzt den gleichen Vater, die gleiche Mutter haben? Habt ihr, oder wie verhält sich das bei dir?
Wir sind alle eigentlich richtige Geschwister. Meine Schwestern sind auch richtig zu meinem Bruder. Die verstehen sich richtig gut und sie fühlen sich eigentlich auch wie Geschwister. Und wenn ich über meine Schwestern auch rede oder meinen Bruder, sage ich auch, es sind meine richtigen Geschwister, weil ich finde Halbgeschwister und Stiefgeschwister, ich finde diesen Namen sehr nicht so schön, wenn man darüber so redet.
Wohnt ihr alle zusammen?
Nein, also meine Eltern sind getrennt, seit ich ein Baby bin. Und deswegen bin ich einmal in der Woche bei meinem Vater und den Rest bei meiner Mutter. Meine großen Schwestern kommen nicht mehr zu meinem Vater. Meine kleine Schwester lebt ja bei meinem Vater.
Ach so, und dann hast du die Familien, je nachdem, bei wem du bist, erlebst du eben unterschiedliche Familien. Hast du dann manchmal das Gefühl, ach, jetzt hätte ich sie eigentlich, wir kommen ja jetzt auf Weihnachten zu, hätte ich sie eigentlich gerne alle beisammen? Also gibt es sowas auch, wo du denkst, ach Mensch, warum muss denn das alles hier geteilt sein?
Also ja, das ist nämlich blöd, weil man hat eben nicht beide Elternteile an Heiligabend oder Weihnachten und das dann haben wir aber eine gute Aufteilung, dass ich am ersten Weihnachtstag eben zu meinem Vater gehe und das finde ich auch okay. Aber ich finde das schon blöd, wenn man da so getrennt ist.
Deine Geschwister und du, müsst ihr euch manchmal, wenn ihr euch über eure Eltern geärgert habt, austauschen und könnt ihr euch da gegenseitig helfen?
Ich sehe meinen Bruder nicht so oft mehr. Ich sehe ihn nur einmal jedes zweite Wochenende. Und also ich finde, ich habe die beste. Ich bin mit meinem Bruder groß geworden und da wir halten gut zusammen und ja, schon.
Dann danke ich dir für deinen Anruf, für deine auch sehr zeitgemäßen Erfahrungen, also dass Familien eben so sich aus unterschiedlichsten Menschen zusammensetzen und auch an unterschiedlichsten Orten stattfinden können und wie du sagst, eben doch alle eben deine Geschwister sind. Dankeschön, Juma. Tschüss, Herr Kasten. Wir haben jetzt mehrmals gehört, die Eltern werden doch irgendwie auch ein bisschen mit verpflichtet, also auch für die Stimmung zu sorgen. Gerade eben bei der Patchwork-Familie, bei den unterschiedlichen Familiensituationen, aber auch bei einer besonders großen Familie. Wie sehen Sie das?
Ja, zweifellos. Also ich würde nicht nur von Stimmung sprechen. Die Eltern tragen gerüttelt Maß Verantwortung, gerade wenn die Kinder noch bei ihnen sind, noch nicht Flügel sind, also im Elternhaus zusammen aufwachsen, dass es zwischen den Geschwistern stimmt. Die Eltern sollten tunlichst vermeiden, irgendwelche Etikettierungen hier von wegen Älterer, ich habe es schon erwähnt, an dem man sich ein Vorbild nimmt, oder die Musische und der sprachlich Begabte und der Mathematiker. Kinder, wenn Eltern wirklich eine gute Erziehung praktizieren wollen, dann sollen sie ein Gespür, das haben ja die meisten Eltern auch so aus dem Bauch heraus durchaus drauf, ein Gefühl dafür entwickeln, welche Anlagen und Begabungen und Neigungen in ihren Kindern schlummern und sollten die behutsam anregen und pflegen. Und dann läuft es auch eigentlich von allein. Und wenn Spannungen da sind, drüber reden, nichts unter den Teppich kehren, das ist ganz, ganz wichtig. Also ich finde immer wieder faszinierend, wie die kleine Juma berichtet hat, dass so auch zwischen Halbgeschwistern, Stiefgeschwistern eigentlich sich ganz normale, urwüchsige Geschwisterbeziehungen entwickeln. Entscheidend ist das zusammen in einem Nest aufwachsen. Und,
wobei das ja jetzt zwei Nester sind, von denen Juma erzählt hat. Das waren
Sie leidet ein Stückchen drunter, dass es kein großes gemeinsames Nest ist. Ne? Sie lebt damit, sie hat sich arrangiert, weil halt die Eltern getrennt sind. Es ist ja immer noch besser, wenn die Eltern quasi im Frieden die Trennung vollzogen haben und jetzt mit so Regelungen, was die Besuche und was die Zeiten man bei dem einen, anderen Elternteil verbringt, angeht. Das ist ja noch schon, es gibt auch Beziehungen, da sind die Eltern einander viele Jahre nicht grün und spucken Gift und Galle und dann geht es eigentlich an die Substanz für die Kinder. Dann wird es schwierig, dann können die Kinder sich meist nur so retten in ihrem Seelenfrieden, indem sie sich mit einem Elternteil ganz eng koalieren, mit dem dann quasi zusammenwirtschaften.
Geschwisterbeziehungen in modernen oder auch schwierigen Verhältnissen hier. Unser Thema heute im Deutschlandfunk Kultur. Dazu begrüße ich ganz herzlich am Telefon Christel Hohmann. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Sie haben selber Geschwister?
Ich habe eine Schwester und sie ist mein großes Glück.
Sie ist Ihr großes Glück, das hören wir gerne. Immer gewesen oder hat man sich als Kinder, wie ist der Altersunterschied?
Ja, es ist so, also ich war 16, als meine Eltern mir mitteilten, dass da noch ein Geschwisterchen kommt.
Also auch ganz ganz großer Altersabstand.
Ja, und ich bin in Tränen ausgebrochen. Sie kriegt einen Schreck, dass ich wohl irgendwie negativ dazu stehe. Aber ich habe mir mein Leben lang ein Geschwisterchen gewünscht. Und und dann ist sie gekommen.
Das war dann ja tatsächlich auch vielleicht so ähnlich, wie Frau Sitzler es beschrieben hat, eigentlich so der Part der Tante oder wie?
Nein, eher fast mütterliche Gefühle, würde ich sagen. Aber meine Eltern, muss ich sagen, haben, oder mein Vater hat einen großen Fehler gemacht. Ich war 17, aber zu der Zeit war ich ein Schaf und er hat mich von heute auf morgen fallen lassen. Ich war ja immer im Mittelpunkt. Und dann bin ich von heute auf morgen in ein Loch gefallen.
Das haben Sie aber Ihrer Schwester nicht übel genommen?
Nein, um Gottes Willen. Ich habe sie über alles geliebt, immer. Sie hat nie. Sie war wirklich also für mich ein und alles. Nur meine Eltern haben mich überfordert, die haben Forderungen gestellt und die konnte ich nicht erfüllen. Also ich sollte immer da sein, ich sollte aufpassen, aber ich war ja in einem Alter, wo ich ja meine Flügel ausstrecken wollte. Und die hat man mir ein bisschen gestutzt und wir haben beide, meine Schwester und ich, haben beide jahrelang auch Therapien machen müssen, um unser Selbstwertgefühl auch zu stärken.
Also so einfach war es dann letztlich eben doch nicht. Nein. Haben Sie es Ihren Eltern denn, haben Sie da eine Aussprache noch finden können?
Nein. Ich glaube, dass ich bin ja mit 21 dann auch ausgezogen und meine Schwester ist, als sie Mitte 20 war, ist sie magersüchtig geworden und war ein halbes Jahr lang weg von zu Hause, musste auch den Kontakt abbrechen und da war ich für sie der Ansprechpartner, der Einzige. Und ich muss sagen, danach, wir haben zusammengefunden, also das Verhältnis ist so eng jetzt, es ist einfach wunderschön.
Frau Hohmann, danke schön für diese Aspekte, eben auch gerade, wenn es großer Altersunterschied, schwierig, dann aber doch gemeinsam die Geschwister es dann eben doch geschafft haben und sich einander nie verloren haben. Danke, Frau Hohmann. Wir haben das Thema Geschwister. Wie prägen sie unser Leben? Wie prägen sie uns? Zusammen mit Hartmut Karsten, Entwicklungspsychologe, und Susanne Sitzler, Journalistin und Autorin eines Buches über Geschwisterkonstellationen, können Sie uns hier per E-Mail beispielsweise gespräch@deutschlandfunkkultur.de erreichen. Eine E-Mail kam von Susabine Birke, die auch beschreibt in ihrer E-Mail, dass sie aus einer sogenannten dysfunktionalen Familie kommt mit Alkoholproblemen des Vaters. Sie selber mit einer jüngeren Schwester jahrelang sich dagegen, da in diesen Verhältnissen leben musste. Meine jüngere Schwester hat sich für etliche Jahre aus der Familie verabschiedet und auch sie selber lebt seit 10 Jahren weit weg von der Familie und hat jetzt durch die Sendung das Gefühl zu verstehen, warum das so ist. Die Schwester hat mich, als der Alkoholismus meines Vaters offenbar wurde, auch als Mutterersatz betrachtet. Das wurde schwierig für mich selbst, als ich ein Kind bekommen habe. Eine Sache, die wir jetzt eben auch schon einmal gehört haben, kurz vor den Nachrichten, Herr Karsten, die, wenn an Kinder eine große Verantwortung eigentlich, auf eine große Verantwortung liegt, die sie nur mit großen Kräften irgendwie mit Kräften bewältigen können, dass sie diese Rolle dann irgendwann ablegen müssen. Das hatten wir vorhin schon mal angesprochen, Frau Sitzler hatte es auch so beschrieben. Stellen Sie das auch häufiger fest?
Ja, es ist in schöner Regelmäßigkeit zu beobachten. Die Bürde, die gerade die älteren Schwestern oft tragen müssen, ist teilweise dann so unerträglich, dass sie sich gar nicht anders daraus befreien können, als dass sie im Ausziehen große geografische Distanz zwischen sich und ihrer Herkunftsfamilie legen und dann auch eine eigene Familie, eine eigene Partnerschaft auf den Weg bringen und damit ein Stückchen Abnabelung aus diesem krankmachenden Milieu der Familie für sich vollziehen.
Oder dass gerade wenn eine eigene Familie gegründet wird, so alte Rollenmuster beziehungsweise ja, also Erinnerungen an eigene Familie, an Geschwister wieder auftreten und dann verarbeitet werden müssen, dass da quasi der Anstoß.
Ich weiß es nicht. Also ich bin irgendwo jemand, der mit diesem Wort prägen Geschwisterbeziehungen sich schon schwer tut. Das entspricht auch nicht ganz dem Paradigma der modernen Persönlichkeitsentwicklungspsychologie, das davon ausgeht, dass wir uns ein Leben lang verändern. Geschwisterbeziehungen sind nichts Statisches. Wir verändern uns. Jede neue Beziehung, die wir eingehen, die ein Stückchen intensiver ist, verändert uns und kann uns gegebenenfalls so dramatisch verändern, dass wir mit einem ganz anderen Feeling wieder in die Geschwisterbeziehung einsteigen können. Also naja, Vorsicht mit dem Etikett prägen.
Ja. Sie nicken gerade, oder Frau Sitzler?
Ja, ich finde das einen ganz interessanten Aspekt, weil oft ist es ja so, dass wenn eine Geschwisterbeziehung sich übers Leben hinzieht und wirklich funktioniert, sich auch positiv wandeln kann. Das beruht ja oftmals darauf, dass man die Kinderrollen ablegen kann und sich als Erwachsene begegnet. Also dass man vielleicht merkt, egal jetzt, ob die andere Person älter oder jünger ist, ob das eine gute oder schwierige Familie war, wenn man merkt, okay, ich kann die Person noch mal neu kennenlernen als erwachsener Mensch und ich selber begegne ihr auch als erwachsener Mensch, also dass man eine Art Augenhöhe erzeugen kann, das ist oftmals der Weg aus meiner Erfahrung, dass man überhaupt das wirklich zu einer wirklichen Beziehung machen kann und nicht nur zur Projektion, was in der Kindheit vielleicht schiefgelaufen ist oder was man eben für Schwierigkeiten hatte.
Ich möchte wieder eine Hörerin mit in die Runde nehmen. Ich begrüße Renate Kloska. Schönen guten Tag, Frau Kloska.
Ja, einen wunderschönen guten Tag.
Was sind Ihre Erfahrungen mit Geschwistern?
Ja, das, was ich gerade gehört habe, kann ich aus meiner Geschwisterbeziehung nicht bestätigen. Also mal kurz zum Hintergrund. Meine Mutter ist 1914 geboren, mein Vater 1918. Das heißt, beides Kriegsgeneration. Meine Mutter war Witwe, als sie meinen Vater kennengelernt hat und im Nachhinein ist es für mich deutlich geworden, dass das keine Liebesbeziehung war, sondern eine für meine Mutter eher eine Versorgungsbeziehung. Das heißt, dieser Hintergrund hat die Ehe meiner Eltern sehr geprägt. Das heißt, mein Vater ist alkoholkrank geworden. Ich war die Jüngere, meine Schwester ist 3 Jahre älter, jetzt 71, ich 68. In meiner Familie war das so, dass meine Mutter und meine Schwester, wie Sie eben schon bemerkt haben, eine sehr gemeinsame Position hatten. Und da mein Vater alkoholkrank war, stand ich also irgendwie ein bisschen außen vor und sehr alleine. Das hat mein Leben sehr geprägt. Und interessanterweise war das bei uns so, da ich nun, ich sag mal in Anführungsstrichen, Vaterskind war, hat meine Mutter mich dazu ausersehen, in schwierigen Situationen mich, ich habe es irgendwann mal für mich so genannt, an die Front zu schicken. Das heißt, ich hatte sehr, sehr, sehr viel Verantwortung in der Kindheit. Das hat dann dazu geführt, dass ich natürlich einen sozialen Beruf erlernt habe. Das hat dazu geführt, dass ich mein Leben lang daran gearbeitet habe, diese ganze Familiensituation zu verstehen und zu verarbeiten.
Haben Sie denn eigentlich Kontakt noch zu Ihrer Schwester? Also wie hat sich der Kontakt weiterentwickelt?
Ja, da gibt es ein großes Auf und Nieder. Also meine Schwester war die Ältere, aber sie hat für mich, wie soll ich sagen, sie hat für mich nicht, was andere Geschwister vielleicht häufiger tun, dass ich es dann leichter hatte, weil sie hat alles schon durchgefochten. Es war eher das Gegenteil. Mhm. Also ich musste gegen alle drei irgendwas durchfechten, vor allen Dingen in der Pubertät, um mir da irgendwelche Freiräume zu verschaffen. Heute ist das so, nach vielen, vielen sehr schwierigen Zeiten, die ich mit meiner Schwester hatte, haben wir uns inzwischen so weit geeinigt, dass meine Schwester und ich uns geschworen haben, wir lassen uns nie im Stich. Es gab zwischendurch Jahre, wo ich den Kontakt wirklich vermieden habe, bis unterbrochen habe. Ich habe
und was gab den Anlass, ihn wieder aufzunehmen? Was gab den Anlass für diesen Schwur jetzt? Wir lassen uns nicht im Stich?
Der Anlass war, dass es in der Familie meines Vaters ganz viel Brüche gab, unter denen wir Kinder sehr gelitten haben. Also es wurden Geschwisterkontakte bis über den Tod hinaus abgebrochen. Es gab dadurch sehr viel Leid, sehr viel Auseinandersetzungen, die auch laut wurden. Das hat mein Leben so geprägt. Ich sage jetzt aber mal das Schöne daran. Ich habe ganz lange daran gearbeitet, mich aus diesen ganzen Strukturen zu befreien. Und was mir sehr geholfen hat, waren unter anderem Familienaufstellungen, kann ich sehr empfehlen, wenn sie gut gemacht werden und gut begleitet werden. Diese ganzen Geschichten, die so auf unser Leben gewirkt haben, haben dazu geführt, dass meine Schwester und ich muss dazu sagen, ich bin die Letzte dieses Familienzweiges meines Vaters.
Ja, ich würde.
Und wir haben auch beide keine Kinder und wir haben beide keine Partnerschaft, nachdem wir beide mal eine hatten.
Wir haben
also
sehr viele Aspekte.
Sehr glücklich damit, sagen zu können, man kann auch Frieden machen, weil meine Schwester hat alles verdrängt. Die redet bis heute nicht über die Vergangenheit und ist auch irgendwo nach einer schweren psychischen Krankheit irgendwo in ihrem Kinderdasein stecken geblieben.
Frau Kloska, lassen Sie uns mal auf die vielen Aspekte reagieren, die Sie angesprochen haben. Frau Sitzler hatte sich hier zwischendurch schon Notizen gemacht.
Ja, ich finde das einen ganz interessanten Aspekt, der tatsächlich zeigt, dass auch in einer ganz schwierigen Konstellation man sich eben als Erwachsene wieder zusammenfinden kann oder nochmal eine neue Basis finden kann, sich zu begegnen mit Geschwistern. Und ich finde aber auch einen ganz wichtigen Aspekt, den die Hörerin anklingen ließ, ist, dass ja die Eltern prägend, wie auch Herr Kassen gesagt hat, die Eltern prägen ja ganz stark das Verhältnis der Kinder. Aber die Eltern sind ja auch wieder Kinder, die aus einer Familie kommen. Die bringen auch ihr Gepäck mit. Die sind ja, also vor allen Dingen in früheren Generationen waren die noch sehr jung, wenn die Kinder bekommen haben. Die hatten noch überhaupt nicht reflektieren können, wie sie selbst geworden sind, was sie sind. Und das alles spielt ja mit in diesen Beziehungen. Man fängt ja nicht bei Null an. Und ich glaube, das muss man sich, wenn man das lösen will oder Wege finden will, mit den Gepäck umzugehen, was man da mitbringt, dass man auch im Blick behält, Eltern in aller Regel, die machen alles so gut, wie sie können. Und manchmal funktioniert es besser, manchmal nicht. Aber es ist nichts, was einen sozusagen für immer festlegt, als jemand, der unglücklich sein muss. Man kann sich aus diesen Dingen befreien und man kann eine Familie eigentlich bis zum letzten Tag auch in was Positives verwandeln.
Frau Kloska, danke schön für Ihren Anruf. Jetzt begrüße ich Barbara aus Hamburg am Telefon. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, ich bin ganz interessiert, weil so viele Themen angesprochen werden, die mit mir selber zu tun haben. Mhm. Und ich selber bin ein Einzelkind und habe das mein Leben lang immer sehr bedauert. Also ich fand es immer ungerecht, dass ich sozusagen in einer Familie lebe, in der es gar keine anderen jungen Menschen gibt. Hinzu kam, dass, so wie viele andere Hörer, ich eben auch aus einer relativ dysfunktionalen Ehekonstellation komme. Einerseits ein sehr enges Verhältnis Verhältnis zu meinen Eltern hatte, andererseits eben auch eine Suchtproblematik vorlag und ich dann ganz stark auch in diese Koalition mit meiner Mutter geraten bin und da eben dann auch teilweise die Elternrolle übernommen habe und viel zu früh in so eine Einsamkeit geraten bin. Und ich selber habe aber zwei Söhne, die sind fast 7 Jahre auseinander und sie sind noch relativ jung. Der eine ist fast 1 und der andere ist fast 8. Und da beobachte ich eben auch, dass es eine ganz bis jetzt sehr schöne Konstellation ist. Also, dass der Kleine eben auch den Großen wahnsinnig gern mag und umgekehrt. Und wenn der aus der Schule kommt, dann jubelt der Kleine. Und natürlich geht das nicht immer auch ohne kleine Eifersüchteleien ab. Aber wir haben eben auch das Fund, dass wir zwei Papas haben. Also meine Söhne haben verschiedene Väter. Und was ich ganz erstaunlich fand, bei uns als Patchwork-Familie war es am Anfang nicht immer so einfach, alles unter einen Hut zu bringen. Und seit der Kleine da ist, läuft es auch zwischen den beiden, zwischen meinem Ex-Partner und meinem Partner irgendwie viel besser. Und mein Ex-Partner mag den Sohn, der gar nichts mit ihm genetisch zu tun hat, auch total gerne. Und irgendwie ist das Gleichgewicht plötzlich hergestellt gewesen, was man vorher 2 Jahre versucht hat und nicht geschafft hat.
Ist das übrigens ein Gleichgewicht, was Sie schaffen müssten? Weil wir ja eben gerade so viel von der Verantwortung auch der Eltern in dem ganzen Zusammenhang.
Ja, natürlich. Also das ist mit viel Arbeit verbunden. Ich mache selber aufgrund, mein Partner und ich haben beide ungünstige Herkunftsfamilien und wir machen selber auch intensiv Therapie, reden, arbeiten, streiten, vertragen uns. Also es ist ja auch nicht immer Ringe, Rosen, aber solange man im Gespräch bleibt und auch eben erkennt, was die Elterngeneration nicht erkannt hat, bin ich immer noch relativ optimistisch. Aber was ich halt schmerzvoll merke, ist, es ist ja sehr leicht zu sagen, meine Eltern haben das und das falsch gemacht. Und sie haben ja teilweise auch eklatant Sachen falsch gemacht. Aber wenn man dann selber Eltern ist oder selber in einer Patchwork-Familie ist, dann merkt man eben ganz stark, wie dieses eigene innere Kind einen immer wieder einholt und man möchte es einfach besser machen. Und dann kommt man immer wieder an diese Stelle und denkt, ouch, das war jetzt aber wieder daneben. Und insofern habe ich dadurch, dass ich selber Kinder habe, ist es mir so ein bisschen leichter gefallen, bei allem Missverständnis, was ich für meine Eltern habe, auch zu erkennen, dass eben jeder nur ein Mensch ist und dass eben diese Nachkriegsgeneration auch noch nicht diese Möglichkeiten hatte, sich damit zu beschäftigen. Und weil das einfach auch so ein Stigma hatte, dass man irre ist, wenn man
sich Hilfe holt.
Genau, und das merke ich jetzt auch noch ganz stark. Und ich bin total froh, dass ich mich getraut habe, jetzt doch noch mit einem neuen Partner das zweite Kind zu kriegen. Da waren meine Eltern zum Beispiel auch ganz dagegen. Und ich merke, dass es einfach was Wunderbares ist, wenn man einen Verwandten hat, der eben auch jung ist und der einem im günstigsten Fall später halt auch weiß, aha, die Familie war so und so, es war nicht alles ideal, aber dass man einfach so einen gleichaltrigen Weggefährten hat und nicht so dieses Gefühl hat, wie ich das immer hatte, dass man eigentlich machtlos in einer vollkommen überalterten Familie ist und man hat keinen Verbündeten, man hat keinen, mit dem man sagen kann, ach, weißt du noch, das war schön, das war schrecklich. Genau.
Das also, haben Sie für Ihre Söhne geschaffen. Barbara, danke schön für diesen Anruf. Danke schön für das, was Sie eingebracht haben an Erfahrungen in unsere Sendung über Geschwister. Und da begrüße ich ganz herzlich am Telefon Barbara Woll. Schönen guten Tag, Frau Woll.
Ja, guten Tag aus Berlin.
Frau Woll, Sie wollten sich zum Thema äußern.
Genau. Also ich bin aufgewachsen mit zwei Geschwistern, einer 5 Jahre älteren Schwester und einem 5 Jahre jüngeren Bruder. Und meine Familie war vielleicht nicht sehr funktional, aber sie war auch, man kann nicht sagen, dass sie dysfunktional war. Meine Schwester ist mit 25 Jahren, da war ich dann also 20 und mein Bruder war 15, ist sie verunglückt. Mhm. Und das hat unsere Konstellation halt sehr ja, stark verändert. Also ich hatte vorher mit meinem Bruder eher so eine Konkurrenzsituation, kann man sagen. Also ich habe ihn immer als lästigen kleinen Bruder empfunden oder häufig als lästigen kleinen Bruder. Er hat mich, glaube ich, als böse ältere Schwester empfunden, hat er mir auch irgendwann mal gesagt. Und als meine Schwester dann gestorben war, da haben wir uns doch sehr irgendwie, haben wir uns sehr angenähert aneinander. Also zu am Anfang war es sogar richtig so, dass wir ja wir haben unsere Betten dicht beieinander gestellt. Wir hatten immer ein gemeinsames Kinderzimmer. Ich meine, ich war zu der Zeit eigentlich schon ausgezogen, aber ich bin dann sehr viel auch wieder in meiner Familie, in meiner Ursprungsfamilie gewesen. Und wir haben unseren Kontakt eigentlich schon sehr intensiviert, zumindest in der ersten Trauerphase.
Das hat sich später dann wieder geändert?
Das hat sich später so ein bisschen natürlich. Mhm. Also ich bin jetzt 65, mein Bruder ist 60. Mhm. Das hat sich später schon wieder ein bisschen geändert, natürlich. Also ich meine, wir waren dann auch geografisch ziemlich weit auseinander. Also ich wohne in Berlin und er wohnt in Koblenz.
Aber was Ihnen wichtig war eben, ist, dass in der Zeit der Trauer jemand, also Ihnen eigentlich Ihr Bruder da sehr, sehr nah war und Sie die Trauer miteinander teilen konnten.
Ja, ja. Und es ging, also gerade dieser Aspekt, der ging auch noch lange danach. Also ich meine, wir haben viele Gespräche gehabt über meine Schwester. Und natürlich auch, also ich meine, die Familie ist dann, also meine Eltern haben sich dann Jahre später scheiden lassen. Also meine Eltern sind über diesen Verlust einfach beide in ihrer eigenen Art, individuellen Art nicht hinweggekommen. Also die Ehe ist dann auseinandergegangen. Und dadurch haben wir uns natürlich noch mehr irgendwie zusammengefunden.
Sie sprechen etwas an, was ich auch hier gerade in einer E-Mail noch lese. Jürgen Bräunlein hat uns geschrieben, dass in einem etwas anderen Alter, aber er schrieb, sein Bruder sei jetzt gerade im vergangenen Jahr im Alter von 55 Jahren sehr rasch verstorben und es sei eine schwierige und auch seltsame Situation entstanden, wie sich diese Familienkonstellation so plötzlich verändert hat und er selber eine ganz neue Rolle finden muss. Herr Kasten, was macht der Tod eines Geschwisters? Also die Familie muss sich ganz neu ausrichten?
Ja, in schöner Regelmäßigkeit kann man beobachten, dass ein Geschwistertod dazu führt, dass die verbleibenden Familienmitglieder ein Stückchen mehr Nähe zueinander aufbauen können, mit Einschränkungen. Also darüber gibt es teilweise auch widersprüchliche Forschung. Das Ganze läuft unter dem Etikett Auswirkungen kritischer Lebensereignisse. Da gibt es ja zahllose, auch ein vorzeitiger Elterntod oder eine langjährige Arbeitslosigkeit oder eine schwere Erkrankung von einem Elternteil oder von einem Geschwisterteil oder die Geburt eines behinderten Geschwisterchen. Alles das sind kritische Lebensereignisse und können dazu führen, dass mehr Distanz entsteht, können aber auch dazu führen, wie im berichteten Fall, dass sich mehr Nähe aufbaut. Mhm. Also Vorsicht mit Verallgemeinerungen. Es lassen sich auch sehr schwer Prognosen, Voraussagen treffen. Dazu müsste ich viel mehr wissen über Details zwischen den Geschwistern. Wir wissen zum Beispiel, dass ein großer Unterschied besteht zwischen dem, was man erlebte Ähnlichkeit, der ist ja mir total ähnlich, und erlebte Ähnlichkeit, da kommt dann auch sehr viel Nähe in Gang, und zwischen genetischer Ähnlichkeit. Zwillinge, die eineiige Zwillinge, die genetisch dieselben Gene haben, können in schöner Regelmäßigkeit, passiert auch heute so, sich sehr schnell voneinander distanzieren, weil sie sich abgrenzen müssen, weil sie, und das ist die Werteorientierung, die wir heute haben, selbst verwirklichen wollen. Das war noch vor zwei, drei Generationen ganz anders. Dieser historische Wandel, der Wandel der Werteorientierung, früher, hieß es Uniform. Da hat man den Erstgeborenen halt wie den Stammalter behandelt und die Nachgeborenen mussten sich einreihen. Mittlere Geschwister hatten es da wirklich, sprichwörtliche Sandwich-Kinder, besonders schwer. Alles das ist heute nicht mehr der Fall, weil heute zum einen wesentlich weniger Kinder geboren werden. Geschwister zu haben ist mittlerweile fast eine Seltenheit. Wir haben im Durchschnitt 1,5 Kinder pro Familie. Und die häufigste Familienform sind Ein-Kind-Familien. Also wenn man da mal genauer hinschaut, die Realität ist die, wir sprechen, das wird so ein bisschen durch die Zahl der Anrufer, die mit 7 Geschwistern oder 5 Geschwistern oder eben großen Geschwisterzahlen glänzen können, die Realität ist mittlerweile eine andere geworden.
Frau Wohl, ich danke, dass Sie angerufen haben, hier das Thema des Geschwistertodes aufgebracht haben. Jetzt habe ich am Telefon Anke Franke in Müncheberg. Frau Franke, Sie wollen auch das Thema Tod ansprechen, aber nicht von Geschwistern, sondern von den Eltern. Was haben Sie da erlebt?
Ja, guten Tag erstmal.
Guten Tag.
Unsere Eltern sind vor 2 Jahren gestorben. Und mein Bruder und ich, wir sind 1¾ Jahr auseinander. Und mein Bruder und ich, wir waren in einer ganz starken Konkurrenz in unserer Kindheit. Wir kommen auch aus einer dysfunktionalen Familie. Und dann haben wir jahrelang wenig oder gar keinen Kontakt gehabt. Und durch den Tod der Eltern sind wir wieder zusammengekommen und haben uns auf Augenhöhe sozusagen ausgetauscht und haben ganz viele Gemeinsamkeiten entdeckt. Und das Erstaunliche für mich ist, dass wir jetzt so einen Kontakt haben, als wenn die Zeit gar nicht zwischen uns gewesen wäre. Also ich habe jetzt so ein Verhältnis zu ihm und ich hoffe, er zu mir auch, so eine Vertrautheit, die durch diese gemeinsamen Erlebnisse entstanden ist, über die wir uns jetzt aussprechen konnten, auf Augenhöhe.
Sind Sie da manchmal erstaunt, welche Warte er da einnimmt? Also, dass er Dinge ganz anders erlebt hat als Sie?
Ja, und ich auch. Also, wie Sie schon auch mehrmals angesprochen haben, haben Kinder in den Familien eine bestimmte Rolle. Ich war halt die ältere Schwester, die allerdings nicht liebevoll den Bruder behandelt hat, sondern eher aggressiv. Und wir haben uns eben auch ganz viel gehauen und gekratzt und solche Dinge. Und jetzt haben wir uns darüber ausgetauscht, wie unterschiedlich wir von den Eltern behandelt wurden. Und das habe ich ja als Kind gar nicht mitbekommen.
Aber eine große Chance, die Sie da ergriffen haben, dass tatsächlich dann auch zu so einem Austausch gekommen ist, oder, Frau Siebenmüller?
Ja, aber das beruht ja auch auf Beidseitigkeit.
Ja.
Also wenn mein Bruder das nicht gewollt hätte, dann wären wir darüber ja auch nicht ins Gespräch gekommen.
Ja.
Aber durch diesen Tod der Eltern gab es ja die Überschneidung und dadurch sind wir uns wirklich, muss ich sagen, sehr nahe gekommen. Und ich habe auch bemerkt, dass wir so viele Gemeinsamkeiten haben.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man manchmal beim Nachdenken über Rollen oder Zuschreibungen vergisst, dass letztlich auch einfach ganz wichtig ist, ob man charakterlich zusammenpasst. Weil das ist, es gibt einfach Menschen, die passen und Menschen, die passen nicht. Und zwar ganz unabhängig davon, ob man zufällig miteinander verwandt ist, jetzt so salopp gesagt. Das spielt auch zwischen Kinder und Eltern manchmal eine Rolle, ob man sich einfach grundsätzlich versteht. Aber gerade bei Geschwistern ist es halt dann oftmals so, wenn man sich als Erwachsene nochmal kennenlernt, dass man dann auch merkt vielleicht, das ist ein Mensch, der passt mir ganz besonders. Und dann kann man gemeinsam auf diese Vertrautheit aus der Kindheit zurückgreifen, auch wenn die in schwierigen Verhältnissen oder auch in guten Verhältnissen entstanden ist. Oder man merkt, nö, ist meine Schwester oder ist mein Bruder, aber eigentlich vom Typ her, wir passen nicht so richtig zueinander. Da muss man es auch nicht erzwingen. Aber wie jede Art von glückender Beziehung ist das natürlich ein wahnsinniger Chance auch, eine irrsinnige Ressource, wenn man Menschen findet, mit dem es passt und mit dem man auch noch Nähe hat. Dann.
Eine Chance, die Sie ergriffen haben, Frau Franke. Dankeschön für Ihren Anruf.
Noch ein Aspekt dazu. Ich habe das Gefühl, dass das erst durch den Tod der Eltern möglich geworden ist. Das war ja vorher viele Jahre gar nicht denkbar. Aber als wenn die Eltern sozusagen auch den Platz weggenommen haben, so kommt es mir vor. Also das, die standen irgendwie zwischen uns.
Die haben ihre Prägekraft verloren dadurch, dass sie
ja
weg waren.
So, und das, ich wollte nur damit sagen, dass es halt möglich ist, dass man sich auch im späteren Alter wieder begegnen kann.
Frau Frank, eine Hoffnung auf jeden Fall, die wahrscheinlich viele auch genau damit verbinden mit ihrem Anruf. Dankeschön, Frau Franke. Und jetzt nehme ich mit in die Runde Jutta Ewert. Schönen guten Tag, Frau Ewert.
Ja, guten Tag. Es geht um meinen Bruder und mich. Mein Bruder ist 5 Jahre jünger als ich. Und unsere Mutter hat, als wir Kinder waren, immer gesagt, sie hätte 2 Einzelkinder, weil wir ziemlich verschieden waren und uns auch sehr oft gestritten haben. Das änderte sich dann, als wir älter wurden. Da verstanden wir uns dann ziemlich gut. Mittlerweile sind unsere Eltern verstorben und als ich meinen Bruder das letzte Mal im Zusammenhang mit der Erbschaftsregelung gesehen habe, da hat mein Bruder zu mir gesagt, du bist ein Mensch, der mir schadet und damit komme ich nicht zurecht.
Sind Sie über die Erbschaft in Streit geraten oder war?
Nein, eigentlich nicht. Mein Vater, also es war so, meine Mutter starb 2008. Ich wohnte da im Haus meiner Eltern, weil ich meine Mutter gepflegt hatte. Sie hatte schwer Parkinson. Und mein Vater starb 2016. Ich bin nach dem Tod meiner Mutter ausgezogen und mein Vater hat mich dann enterbt. Das heißt, ich habe den Pflichtteil bekommen. Das war alles testamentarisch festgelegt und mein Bruder den Rest. Und als wir dann noch uns getroffen haben, um trotzdem noch offene Fragen zu regeln. Da hat mein Bruder dann, der letzte Satz, den er zu mir sagte, war, du bist ein Mensch, der mir schadet.
Sie hätten schließlich aber daraus, trotz all dem, was vorgefallen ist, den Kontakt zu Ihrem Bruder gerne weiter gehabt.
Ja, also das auf jeden Fall, weil wir sind ja zusammen aufgewachsen und dieses gemeinsame Großwerden verbindet ja auch irgendwie. Ich muss dazu sagen, mein Bruder hat Familie, inzwischen Enkelkinder. Ich bin weder verheiratet noch habe ich Kinder. Dass ich mir aber Kontakt zu meinem Bruder wünsche, hat nichts damit zu tun, dass ich mich einsam fühle.
Ja. Herr Kasten, wie würden Sie, ich weiß, dass Sie häufig in, also gerade Geschwister, das Thema Geschwister und Erbe bzw. tote Eltern, dass das in Ihrer, in Ihrem Alter, in Ihrer Praxis oft eine Rolle spielt. Würden Sie da Zusammenhänge jetzt sehen?
Ja, ist typisch. Also die Geschwister haben, das hat Frau Ewert alles sehr schön beschrieben, Entwicklungsaufgaben, die sie, wenn es gut läuft, schöner Regelmäßigkeit miteinander zu bewältigen haben. Zum Ersten die Frage, wie behandelt man diesen Lebensumstand, dass die Eltern älter und älter werden und betreut dann auch werden wollen und dass man sie versorgen muss. Und da spielt sich eigentlich in großer Regelmäßigkeit das ab, dass die Schwestern, auch wenn sie geografisch gar nicht günstiger wohnen als die Brüder, diese Betreuungs- und Versorgungs- und auch Behütungsaufgabe der alten Mutter, des alten Vaters übernehmen. Das ist das eine. Die zweite Entwicklungsaufgabe, die quasi dann, wenn geerbt wird, nochmal sich in großer Regelmäßigkeit stellt, ist, wie man die Erbschaft verteilt. Und da habe ich ganze Wochenendseminare mit Juristen drüber gemacht, beginnt das Hauen und Stechen. Und da,
wobei es hier ja in dem Fall, wenn ich Frau Ewert richtig verstanden habe, festgelegt war und von Ihnen, Frau Ewert, auch nicht angezweifelt wurde.
Nein, ich habe, obwohl ich wahrscheinlich die Möglichkeit hätte, ich habe mich in der Hinsicht beraten lassen und so wie das Testament formuliert ist, hätte ich wohl die Möglichkeit, es anzufechten. Hm. Ich habe es dann gelassen, weil ich einfach keinen Streit mehr mit meinem Bruder haben wollte.
Vielleicht war das aber genau seine Sorge.
Tja, vielleicht.
Ja, aber ich habe ja zu ihm gesagt. Ich habe gesagt, wie es mir ein Anwalt erklärt hatte, hier und das ist juristisch nicht völlig in Ordnung. Ich könnte dagegen vorgehen, aber ich verzichte darauf. Das habe ich ihm gesagt. So dass er also keine Befürchtung haben müsste, mir von dem überwiegenden Teil, den er bekommen hat, etwas abzugeben zu müssen.
Wie lange ist das jetzt her? Wie viele Jahre sind jetzt der Kontakt?
Mein Vater ist 2016 verstorben und gesehen haben wir uns zuletzt im Frühjahr diesen Jahres. Und da sagte eben und mit diesem Ausspruch, du bist ein Mensch, der mir schadet, komme ich einfach nicht zurecht.
Zumal sie andere Jahre zwischendurch.
Schlimmer Satz. Fürchterlicher Satz. Fürchterlich. Also da
ja, und das
eine Gänsehaut.
Ja.
Ich kann total verstehen, dass sie da jetzt irgendwo sich gar nicht mehr motiviert fühlen, noch irgendwo ein Stückchen Veränderung in Gang zu bringen. Möglicherweise, wenn ein Mediator da wäre, der versucht, eine Brücke zu schlagen und nochmal einen Kontakt aufzubauen. Möglicherweise könnte das was bringen. Also irgendwo ist es eine ungute Lösung. Keine, wie man als Außensteher sagen kann, die haben doch irgendwo noch einen Kompromiss gefunden. Es ist kein Kompromiss. Er hat sich durchgesetzt.
Also ein eindeutiger Bruch. Das kam auch sehr überraschend für mich.
Frau Ewert,
damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet.
Frau Ewert, danke, dass Sie trotz dieser negativen Erfahrung und dem, was Sie da bewegt, angerufen haben. Vielen Dank dafür.
Ja, ich bedanke mich auch.
Wir haben das Thema Geschwister und Tod der Eltern und alles, was da aufzuarbeiten ist, ganz häufig. Ist das vielleicht, Erika Schulz, Sie sind jetzt am Telefon, ein Thema, was auch Sie bewegt? Frau Schulz? Frau Schulz ist offenbar nicht mehr am Telefon. Dann begrüße ich jetzt Frau Wiesinger, Heinke Wiesinger. Guten Tag.
Hallo?
Ja, guten Tag.
Ja, mein Name ist Heinke Wiesinger, ja. Also ich habe die Besonderheit zu berichten, ich bin ein Zwilling. Und ich finde das Thema auch sehr spannend und es wurde ja vorhin schon kurz mal angesprochen. Ich habe noch weitere Geschwister, wir sind das vierte und fünfte Kind. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, dass meine Schwester immer an meiner Seite war und dass ich sie überall mit hingenommen habe oder auch mit hinnehmen musste. Also da war dann auch so der Rat von meiner Mutter, pass auf, meine Schwester war auch ein bisschen schüchterner als ich. Ich war eher die Temperamentvolle. Guck, dass sie alles mitbringt aus dem Kindergarten, dass sie ihre Strumpfhosen anzieht und so weiter. Und ich habe da sehr viel Verantwortung übernommen rechtzeitig.
Obwohl sie gleich alt sind, also zu ihrer
Eineig oder zweieig?
Also wir sind zweieig, aber wir sind uns sehr, sehr ähnlich vom Äußerlichen und vom Charakter her. In der Schule war es dann auch so gewesen, dass ich ihr erst geholfen habe, ihre Mappe einzupacken, dann meine Mappe eingepackt habe, bis uns die Lehrer getrennt haben, weil es einfach alles so lange dauerte. Und ich habe dann auch so außerhalb der Schule die Erfahrung gemacht, dass es mir schwer fiel, Freundschaften aufzubauen. Dass ich halt immer meine Schwester mit an meiner Seite hatte. Und ich hatte zwar Freundinnen, aber es war nie eine richtig feste Freundin gewesen. Und das zog sich dann auch immer weiter bis ins spätere Leben. In der Pubertät war es dann so gewesen, dass meine Schwester auch immer bei mir war. Ich andere Interessen hatte, mich eigentlich abnabeln wollte. Dass ich dann meinetwegen zum Beispiel einen Freund hatte und letztendlich er mit meiner Schwester losgezogen ist. Und das hat mich dann ganz schön gekränkt, bis ich dann gesagt habe, sie soll mich endlich mal in Ruhe lassen. Wo ich dann gesagt habe, was willst du schon wieder hier, lass mich in Ruhe.
Da mussten Sie den Abstand suchen.
Genau, also ich wollte einfach mich abnabeln von meiner Schwester. Und ich bin so der Überzeugung, dass es ganz viel mit mir gemacht hat, im Punkto Freundschaften bilden, Freundschaften aufrechterhalten. Weil wenn Komplikationen gab, war immer meine Schwester für mich da. Also sie ist heute noch für mich da und wir haben auch ein ganz herzliches, liebevolles Verhältnis. Wir können alles erzählen, also unsere Probleme miteinander bereden, aber eben nur unter Schwestern. Und so eine richtige Freundschaft fehlt mir. Ich habe zwar Freunde, mit denen ich meine Hobbys teile, aber wenn es so um Probleme geht, tiefgründige Probleme, ist meine Schwester für mich heute immer noch da.
Also dann finde ich das Thema, also diese Rolle, die Sie da lange Zeit gespielt haben, gerade wahrscheinlich besonders eben als Zwilling nochmal zu betonen, oder?
Wie ja, haben Sie genau. Ne? Also diese Verbundenheit, weil man ja auch immer vermittelt bekommen hat, ihr gehört zusammen, ihr müsst zusammenhalten, ihr müsst alles gemeinsam machen. Und die Leute fanden uns ja auch niedlich. Die haben immer gesagt, ach, es ist schön, wenn man euch sieht. Und also wir waren ja auch beliebt gewesen im Dorf, unter den Leuten, ne? War schön anzusehen, diese Zwillinge. Und wenn man dann auch gleich gekleidet war, waren sie niedlich.
Frau Sitzler, haben Sie häufiger, also gerade so Zwillinge, also diese Art von Verhältnis, das so sehr disparat ja ist, einerseits voneinander abhängig zu sein, auf der anderen Seite sich auch abgrenzen zu müssen, ist ja eine besondere Schwierigkeit, wird jedenfalls den Zwillingen nachgesagt.
Naja, es bringt halt eigentlich das ohnehin problematische Thema der Abgrenzung zum nächststehenden Geschwister halt in eine höhere Stufe, weil man halt, es gibt in dem Sinn kein Ordnungsprinzip. Es ist nicht so, dass halt trotzdem das eine das Ältere und das andere das Jüngere ist, wo man sich irgendwie orientieren könnte und das dann für sich so ausfüllen als Rolle, sondern man muss das halt ständig neu auskämpfen oder es darauf verzichten, indem man sich halt dann immer als Doppelpack empfindet ein Stück weit.
Herr Kasten?
Das passt heute gar nicht mehr in die Zeit. Ne? Also ich muss ganz stark, deswegen habe ich auch gefragt, eineiig oder zweieiig. Zweieiige Zwillinge sind schlussendlich Geschwister mit dem Altersabstand null. Aber es sind ganz normale Geschwister, weil sie nicht diese genetische Identität haben. Und insofern kann man auch regelmäßig feststellen, dass die Abgrenzungen zwischen zweieiigen Zwillingen lange nicht so intensiv und vehement und manchmal eben mit brachialem sich auch geografisch voneinander entfernen, vollziehen wie zwischen Eineiigen. Das ist ein Unterschied.
Und also eine ganz besondere.
Ist auch ein bisschen deutlich geworden in der Erzählung von Frau Wiesinger.
Also vielen Dank, Frau Wiesinger, dafür. Ein ganz besonderes Geschwisterverhältnis, das der Zwillinge auch hier in der Sendung über Geschwister, wie sie uns prägen, wie sie uns beeinflussen. Dazu begrüße ich ganz herzlich Klaus Köhn am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Köhn.
Guten Tag.
Sie haben Geschwister?
Ja, also ich muss mal eine Kurzgeschichte dazu erzählen.
Oh, ja.
Mein Vater kam 1953 aus dem Krieg zurück. Nee, 51 und war 1953 bis 55 in Schwerin und hat dann eine Frau, eine 24 Jahre jüngere Frau, kennengelernt und ist mit ihr in den Westen gegangen. Ich stand mit meinem 11 Monate jüngeren Bruder hier in Schwerin allein da. Jedenfalls im Rheinland hat er dann nachher gewohnt und hat dort mit dieser Frau 4 Kinder, die inzwischen im Alter von 64, 63, 59 und der jüngste Bruder ist 47.
Das heißt, Sie und Ihr Bruder haben in Schwerin gelebt und die ganze Zeit während der Mauerzeit 4 Geschwister im Westen gehabt, mit denen Sie damals Kontakt hatten?
Die Mutter von den 4 Kindern hat immer zu ihren Kindern gesagt, denkt dran, ihr habt noch 2 Brüder im Osten. Und wir haben diese Kinder so als 6-7-Jährige nachher kennengelernt. Und die Kinder sind uns immer mehr ans Herz gewachsen.
Tatsächlich, über die Grenze hinweg, über die schwierigen Verhältnisse hinweg, konnten Sie so eine Einheit doch empfinden, ja?
Die Mutter ist mit den Kindern so in den 60er Jahren 2-3 Mal hier in Schwerin gewesen. Und wir haben die Kinder immer, da waren das für mich so kleine Mädchen und Jungs. Das sind 2 Brüder und 2 Mädchen. Und wir haben sie kennengelernt. Und die eine Schwester hat dann immer gesagt, ich halte den Kontakt zu euch. Bis heute.
Das heißt, nach der Wende ist dann konnten Sie sich dann ja auch viel einfacher sehen. Ist wahrscheinlich noch ein innigeres Verhältnis entstanden.
Kurz vor der Wende sind wir mal dort gewesen. Und nach der Wende ist jetzt ein regelmäßiger Kontakt hat sich entwickelt. Die Kinder wohnen jetzt, also meine Geschwister, wohnen in Celle, in Speyer und eine wohnt in Amerika. Und in dieser ganzen Zeit haben wir einen solchen Kontakt entwickelt, dass ich heute sagen muss, es sind für mich Geschwister.
Das ist eine schöne Geschichte, die wir hören. Von Ihnen, Herr Köhn, gerade wieder, also wieder, finde ich, wurde deutlich, also da, dass da Eltern aber durchaus eine große Verantwortung haben, Frau Sitzler. Die Mutter scheint ja da auch sehr entsprechend gewirkt zu haben.
Ja, und das zeigt eben auch, Geschwister, ganz egal, ob es jetzt leibliche oder Halbgeschwister oder andere Patchwork-Geschwister sind, die sind auch immer eine Chance. Die sind immer eine Chance, dass man später im Leben auf etwas aufbauen kann oder auf etwas zurückgreifen kann, was man in der Kindheit angelegt hat und was man auch korrigieren kann. Also wo man vielleicht etwas, was kompliziert war, als was Positives erleben kann. Und eine Beziehung, die wandelbar ist und Potenzial hat.
Herr Köhn, haben Sie sich denn eigentlich jeweils mit den anderen Geschwistern über Ihren Vater ausgetauscht, der sicherlich ganz unterschiedlich wahrgenommen wurde von den unterschiedlichen Geschwistern in den unterschiedlichen Systemen?
Ja, haben wir. Aber der Mann ist, mein Vater ist von 1937 bis 1951 nicht zu Hause gewesen. Mhm. Er ist 51, er ist aus dem Krieg gekommen. Ich habe mit meinem Vater auch noch später nochmal gesprochen, aber wir haben es eigentlich da nicht mehr verständigt. Ne? Mhm. Aber wir haben auch mit den Geschwistern drüber gesprochen, aber die haben ihren Vater auch nur noch als arbeitenden Menschen kennengelernt, sag ich mal. Mhm. Die Mutter hat die Kinder geformt.
Da sind wir wieder bei dem Thema eben die Geschichte, die die Eltern auch mitbringen. Herr Köhn, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese doch auch ungewöhnliche Familiengeschichte am Schluss unserer Sendung. Vielen Dank für den Anruf. Wir haben jetzt immer unterschiedliche Dinge gehört, Herr Kasten, die aber gerade oft am Ende oder im Alter auf jeden Fall nochmal so einer Aufarbeitung oder einer Innigkeit. Das ist mir aufgefallen, das ist häufiger vorgekommen. Ne?
Ja, auch das ist doch was Wunderbares. Ne? Mhm. Sitzler hat es ja auch schön auf den Punkt gebracht. Diese Ressource, die man haben kann, die sich entfalten kann, wo man ein Stückchen nochmal, gerade in der Rückschau, das eigene Leben stimmiger machen kann, validieren kann. Und das ist also eigentlich eine unverzichtbare Ressource, um wirklich erfüllt zu leben und nicht verkürzt zu leben.
Ein schönes Wort hier in den letzten Sekunden unserer Sendung über Geschwister. Hartmut Kasten, Entwicklungspsychologe und Familienforscher. Danke Ihnen schön, dass Sie teilgenommen haben.
Ja, hat mir Spaß gemacht. Danke auch Ihnen.
Ich möchte noch auf Ihr Buch hinweisen. Geschwister, Vorbilder, Rivalen, Vertraute im Reinhardt Verlag erschienen. Und vielen Dank, Susanne Sitzler, dass Sie hier ins Studio gekommen sind. Geschwister, die längste Beziehung des Lebens von Ihnen. Dankeschön für die Teilnahme auch allen Hörern und Hörerinnen, auch denjenigen, die jetzt nicht mehr dran gekommen sind zur Teilnahme an Geschwistersendung. Mein Name ist Katrin Heise. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Tschüss.